Und wenn da die Angela schon mal dabei ist, dann ist ja gut, wenn sie aufpasst.
Das ist ja. Ja, ich habe überlegt, was erzähle ich denn eigentlich? Und weil es meist Rainer erzählt, auch über die Gemeinde in Höchstensolder, dachte ich, erzähle ich etwas über den Frauenkreis. Der Frauenkreis, der ist also jetzt nicht von Höchstensolder, sondern eigentlich von einer anderen Gemeinde in Genk, wo wir vorher waren. Und da habe ich immer noch mitgeholfen und ausgeholfen, weil die Leiterin, das ist hier die, ja, ist schon über 80 Jahre, also natürlich auch, ja, die ist immer noch voll dabei, aber ja, sie wird natürlich auch nicht jünger. Und wir sind gerade dabei und haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie geht es eigentlich weiter mit dem Kreis. Und wir sind, ja, unser Gebetsanliegen ist, dass mehrere Frauen auch aus dem Kreis selber beikommen und auch mitleiten. Und das ist auch mein Gebetsanliegen eigentlich. Eine Frau hat schon von sich aus gesagt, sie hat da Interesse, aber wir sehen, und die Idee ist eigentlich, dass man gemeinsam auch leitet und sich abwechselt, dann ist die Last für eine nicht so schwer. Weil es war auch sehr schön, auch immer mit der anderen Frau, Nella heißt sie, und ja, dann war sie mal krank oder man konnte nicht oder ich konnte nicht, habe auch mal einen weiteren Weg oder hatte das Auto nicht, weil Rainer unterwegs war. Und dann ist gut, wenn man mit mehreren ist und sich abwechselt. Und inspiriert hat mich da eigentlich auch, wo die Gemeinde in Jerusalem, die Apostel, die hatten ja das alles zusammen nicht mehr machen können. Und die Witwen von den Griechen, die kamen zu kurz. Und dann haben sie auch sich zusammengesetzt mit der ganzen Gemeinde und überlegt, wie können wir das lösen. Und dann haben sie Diakone gewählt, die dann sich gesorgt haben um die Witwen. Und das war auch nicht nur ein Diakon, es waren mehrere. Und das hat mich inspiriert eigentlich auch, um zu sagen, ja okay, Gott, wir sind eine Gemeinschaft. Und so ist es schön auch, wenn dann Leute sich einbringen. Und das sind alles auch keine Anfänger mehr im Glauben. Und ich traue denen das auch sehr gut zu, dass sie das können. Und ja, das ist Gebetsanliegen. Und morgen haben wir das erste Mal wieder nach der Sommerpause, nach den Sommerferien, den Kreis.
Hier haben wir mal ein Bild von unserer kleinen Gemeinde, und wer unseren Rundbrief ab und zu mal liest, also ihr müsst ihn jetzt nicht auswendig lernen, aber so ungefähr, über ihn habe ich es öfters, er heißt Dirac und ist das der S-Punkt, der gerade Führer versucht, die theoretische Führerscheinprüfung, der hat jetzt bestimmt schon den 7. oder 8. Versuch gemacht, aber weil er von seinen Eltern her gar nicht lang in die Schule kommt, er ist eigentlich aus Syrien, konnte nicht lang in die Schule gehen, tut er sich auch total schwer mit Lesen zu verstehen, zum Beispiel zu verstehen, wenn die jetzt gerade mal andersrum fragen, also was ist nicht, dann liest er nicht, was ist nicht richtig, sondern dann liest er, was ist richtig, und dann dreht er es rum. Das sind so ein paar Sachen, die für uns total logisch sind, aber das sind Grundlagen, die haben wir schon in der Grundschule mitgekriegt, die hat er einfach nicht. Und dann kennt er manchmal die Wörter nicht. Und ich muss sagen, ich ärgere mich auch manchmal über die Teste. Anstatt dass die einheitliche Wörter gebrauchen, wird immer wieder ein anderes Wort verwendet, so ein anderes Synonym. Und das könnt ihr ja raten, kennt ihr natürlich nicht. Wer kennt denn für Seitenstreifen 8 Wörter? Niemand. Gut, wir können uns das dann herleiten, aber jemand aus einem anderen Land hat es da schwer. Und da könnt ihr auch beten, dass das klappt mit seiner Führerscheinprüfung. Er hier und ich, wir helfen ihm ab und zu beim Lernen. Dann hat er noch Probleme mit seinen Papieren. Wie kommt es? Er ist über ein paar Etappen eigentlich nach Belgien gekommen. Eigentlich wollte er ist Kurde, wollte er in der Türkei bleiben. Aber weil er auch evangelisiert hat an der syrischen Grenze, er kommt normal von Syrien, musste er dann aus der Türkei auch flüchten. Aber dass er in der Türkei bleiben konnte, hat er so ein gewisse Papiere gehabt. Und seine syrischen Papiere sind dann verschwunden, jetzt hat er nur noch die türkischen. Und er möchte aber gern in Belgien nicht als Türke, sondern als Syrer. Und das ist gerade ein Riesenproblem. Er möchte gern auch heiraten, aber das geht natürlich nur, wenn die Papiere wieder in Ordnung sind. Und eigentlich geht es mit der Heiraterei, das geht ja schon 2 Jahre. Also das ist auch für ihn und für seine Verlobte eine totale Herausforderung. Und so haben wir noch andere hier in der Gemeinde. Mit den 2 haben wir eigentlich gestartet, mit einem Gebetskreis. Und dann sind so die anderen mit dazugekommen. Hier haben wir noch jemand, Hilde heißt sie. Die ist von unserer Partnermission, Via Nova heißt die. Und kam zu uns und unterstützt uns mit. Und da sind wir eigentlich richtig froh. Aber so riesig sind wir nicht. Gott sei Dank kann man schon mit 2 Händen zählen. Eine Hand reicht schon nicht mehr. Aber ja, wir hoffen, dass da doch noch Leute dazukommen. Ich weiß nicht, wie es euch hier geht, aber bei uns ist es so, wir können mit Leuten oft bis zu einem gewissen Punkt über Glaubensfragen sprechen und dann puff, plötzlich sind sie zufrieden, finden das auch ganz toll, ja, es gibt Gott, aber dass das noch weitergeht, Jesus, und dass der für uns gestorben ist, da beten wir und sind weiter dran, dass Gott da was weiterführt. Und wir sind auch gern mit den Leuten zugange, weil wir gemerkt haben, wenn man keine Beziehung hat zu den Leuten, ist bald also eigentlich in Belgien unmöglich, über Glauben zu sprechen. Deswegen engagieren wir uns hier. Das hat natürlich 2 Gründe. Zum einen mal sind wir auch angehalten, unseren Nächsten zu lieben. Also da sind wir auch dazu aufgefordert. Und zum anderen, um Gespräche über Gott zu bekommen. Momentan sieht die ganze Futzelverteilerei, also Futzel ist niederländisch, die ganze Verteilerei noch so aus, aber es wird jetzt umgestellt ab Oktober und dann ist es ein Laden. Die Leute, die bekommen dann eine Karte, da ist ein bestimmter Betrag drauf und dann sehen sie, das kostet 1 Euro, das kostet 2 Euro und das wird dann an der Kasse, wird es dann eingescannt und von ihrer Karte dann abgezogen. Und gleichzeitig haben wir aber bei dem Laden so eine Art Café mit dabei und wir wissen jetzt selber nicht, was das wird. Bis jetzt war es so, sie mussten immer warten, bis sie dran waren, aber mit so einem Lernsystem ist es weniger warten. Und da hat man dann immer viel Zeit gehabt, um sich mit den Leuten zu unterhalten. Das wird sich verschieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch dafür beten, dass doch die Zeit bleibt, um mit den Leuten zu sprechen. Dann unterstütze ich einmal im Monat, gerade bei dieser Sache, Leute mit Computerproblemen. Da kommt man natürlich wieder wunderbar ins Gespräch. Meistens ist so, der Computer schon seit Jahrhunderten nicht mehr abgedatet und dank sei Windows, ich reg mich normal drüber auf, aber da bin ich ja dem Bill Gates so dankbar, dauert es mindestens eine halbe Stunde, bis der abgedatet ist und in vielen Fällen reicht es gar nicht. Und in der Zeit können wir uns wunderbar unterhalten. Jetzt, wenn mir das zu Hause passiert, dann reden wir natürlich total, oder wenn man mittendrin plötzlich weiß, ich schließe jetzt ab und fährt die Kiste runter. Okay, aber hier ist das eine tolle Sache. Dann gibt es Katholiken, Zeugen Jehova, Moslems und alles Mögliche. Und es gibt auch einen offenen Gebetshäusertag. Da machen manche mit, wir machen da mit, Moslems machen da mit, die Katholiken machen da mit, Zeugen Jehova machen nicht mit. Und da geht es darum, dass man einfach vorstellt, wer ist man eigentlich, was macht man da. Bisher war es immer so, dass man morgens gab es ein Frühstück, so ein multikulturelles Frühstück, und mittags war es dann so, dass die Gebetshäuser aufgegangen sind, aber über die Jahre, da kamen immer nur dieselben. Und dieses Mal wurde vorgeschlagen, wir wandern einfach mal durch Höchst und Solder, was den Vorteil gehabt hat, dass ich mit ganz vielen Leuten da mich unterhalten konnte. Das fand ich klasse. Zum Beispiel mit dem Verantwortlichen für die Jugend, mit Leuten, die, da ist auch eine Jugendgruppe dabei, nachher wird man das sehen, mit den Verantwortlichen, mit Leuten aus anderen Kirchen, mit einem Moslem, dem habe ich erklärt, wie das ist mit Bibelübersetzung, weil er gemeint hat, das sei lateinisch die Bibelübersetzung. Dann habe ich gesagt, ja, das gab es auch mal, aber ist nicht in Latein ursprünglich, sind es andere Sprachen. Und so ist, war das eigentlich durch dieses Konzept mit dem Wandern ein Tag, wo ganz viel möglich war. Aber da gibt es jetzt ein kleines Filmchen dazu. Super schöne Natur bei uns. Ja, das ist jetzt bei einer Moschee. Und er erzählt jetzt über Wallfahrt, aber okay.
Da war es jetzt ein erster Segen, in der Predigt, was Christen dann hatten. Er geht Ichthys, ein Ichthys ist eigentlich direkt ein Geruchsbereignis. Wir probieren auch jetzt zu tun hier vor der Zusammenlegung, bevor wir das hier auf sein Basic Intelligenzus, San Franciscus College, noch auf anderen Plätzen, waren wir gewohnt, die Lichter von Jesus wieder erfragen.
Hier hinten steht die Angelade, sieht man. Ich habe Essen ausgeteilt. Ja, da wurde jemand sogar beauftragt, der das professionell macht mit den Filmen. Leider, dass die eigentliche Botschaft, die hat er rausgeschnitten. Deswegen habt ihr jetzt auch wenig gehört, nur das Ich-Zeichen. Ich habe dann da ein Stück weit das Evangelium erklärt, um was es da eigentlich geht. Und so Kinder, die dabei waren, die habe ich den Fisch dann auf den Boden malen lassen. Also das war diesmal wirklich eine gute Gelegenheit. Ich hoffe, dass es wieder so eine Wanderung gibt. Ich habe vorgeschlagen, das war jetzt die Nordroute, höchstens soll der Nordroute, dass wir jetzt mal die Südroute laufen, weil man einfach ganz viel Gelegenheit hat, um mit den Leuten zu sprechen. Dann, Ukraine, das beschäftigt euch hier, uns genauso. Zum einen merken wir das bei der Tafelarbeit, dass viele Ukrainer kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch in Hößenzolder ganz viele Fragen. Und da haben wir mit dem Kreis zusammen etwas organisiert, wo Willy Klaas, das ist ein alter Politiker von in Belgien, der war NATO-Generalsekretär eine Zeit lang, der sich auch gut auskennt, der jetzt auch öfters im Fernsehen auftaucht, um die Dinge zu erklären. Der kommt nach Hößenzolder und erklärt mal, wie er das so sieht mit dem Ukraine-Krieg und die Folgen für die Welt. Da geht es jetzt natürlich nicht direkt ums Evangelium, aber wir haben auch Kontakte, wo wir wissen, die interessieren sich für dieses Thema. Dann gehen wir mit denen dahin und hinterher, da ist ein schönes Café dabei, das ist eigentlich im kulturellen Zentrum, kann man sich noch weiter unterhalten, wie man das eigentlich als Christ so wahrnimmt und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wenn wir jetzt was anderes machen würden, würden die wahrscheinlich gerne kommen und dann, wir sind mal gespannt, da könnt ihr auch dafür beten. Dann, ich glaube, ihr macht auch mit Weihnachten im Schuhkarton, ja. Das wollen wir auch tun. Diesmal wollen wir mal ein bisschen an die Presse rangehen, aber nicht groß. In Hößenzolder gibt es, das heißt Internetzeitung, und das speziell nur für Hößenzolder. Und da wollen wir Werbung machen, aber das wird in Hößenzolder bald mehr gelesen wie die öffentlichen Bekanntmachungen. Also doch eine gute Verbreitung. Da sind wir mal gespannt, ob da auch Leute kommen, die das eine schöne Aktion finden, wo wir dann weiter Kontakt bekommen. Dann haben wir immer seit Jahren, außer letztes Jahr, ein Team, Europa-Tour-Team. Normal sind es 7, diesmal sind es 6 junge Leute. Die können bei uns in die Gesamtschule gehen und dort Deutsch- und Religionsunterricht geben. Ich habe schon mal angefragt. Sie haben geschrieben, ja, kommt unbedingt, herzlich willkommen. Aber wir sind immer noch mit Corona, also da ist uns ein riesiges Gebetsanliegen, dass wir das Ding nicht wieder absagen müssen, sondern dass die hingehen können. Und nehmen wir mal an, sie können nicht zu 6 hin, ist ja egal, wenn dann 2 hin können oder 3, macht nichts. Hauptsache, das kann stattfinden. Das letzte Jahr habe ich mal die Lehrer gefragt, was wollen wir denn so für Themen? Und dann hat eine Religionslehrerin gesagt, ja, das wäre doch mal gut, wenn man mal die Evangelikalen vorstellt. Was glauben die? Wie sind die so? Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja super. Genau. Da können wir ja auch wieder direkt das Evangelium erzählen. Und da werden auch Zeugnisse eingebaut, weil wir merken auch, dass die jungen Leute, wenn man das jetzt so sagt, ja, das Glaubensbekenntnis geht so, oder das so schematisch, Jesus ist gestorben und am dritten Tage auferstanden, alles, was so weit weg ist vom Leben, verstehen die normal nicht. Aber wenn jemand ein Zeugnis gibt und sagt, ja, ich habe diese Dinge jetzt erlebt auf der Tour und Gott hat mir da dies und jenes gezeigt und ich kann jetzt da weiter mit meinen Zukunftsfragen, das sind natürlich ganz andere Sachen, wo die jungen Leute ansprechen. Und wenn ich jetzt da hingehe, ich bin schon ein bisschen älter, noch nicht so alt wie hier zum Beispiel, aber schon ein bisschen. Aber wenn die natürlich erzählen, das ist ungefähr, die sind ein Jahr älter wie die Klassen, wo sie hingehen. Also die sind 18 und die Klassen, wo sie hingehen, sind 17 oder 16. Also der Unterschied ist minimal. Kommt natürlich viel besser an. Dann wollen wir auch mal einen Glaubensgrundkurs machen. Den sind wir gerade im Übersetzen. Den gibt's in Deutsch, Englisch, Spanisch und weiß was nicht alles. Und der hat mal einen ganz anderen Ansatz. Und zwar, der besucht die Leute da, wo sie meistens sind. Wo sind die Leute meistens? Die Leute sind meistens mit sich selber beschäftigt. Da findet man sie, mit sich selber, also wenn es um sie selber geht. Und in dem Glaubensgrundkurs geht es um das Leben der Leute, ganz speziell selber, wo sie sehen, wo war in ihrem Leben hohe Punkte, waren Tiefpunkte. Und aber auch parallel, wo hat Gott so mit seiner Melodie auch in dem Leben gewirkt? Also wo können Sie eigentlich in dem Leben auch Dinge sagen, wo Sie sagen, also das kann man jetzt nicht erklären. Da muss irgendeine höhere Macht, der Katholiken würden dann wieder sagen, Schutzengel oder so irgendwas, oder Maria war da. Aber wo Sie feststellen, da gibt es noch einfach viel mehr. Und in dem Kurs geht es auch weiter, da wird auch erklärt, dass Gott auch einen riesen Tiefpunkt hat. Dann geht es ums Kreuz, die Lektion, die heißt dann Pflaster, da haben wir so ein Kreuz als Pflaster. Und dann wird das Evangelium erklärt und im letzten Teil, Schatz heißt dieser Teil, geht es einfach darum, wie packe ich jetzt diesen Schatz aus und was mache ich mit dem. Wir sind da mal riesig gespannt, wir sind da sozusagen die Pioniere und wir hoffen, dass wir dazu mit so einem Ansatz Leute einladen können und zwar auch fremde Leute, wo wir jetzt nicht so Kontakt haben. Normal müssen wir in Beziehung treten mit den Leuten, um über Glauben zu sprechen. Wir hoffen, dass wir mit denen mal den Schritt weiter schaffen. Weil wir können ja nicht mit jedem in höchstem Solo alles mögliche Nahrungsmittel austeilen, Computer, das geht ja nicht. Und dann probieren wir mal das auf die Art und Weise. Auch hier super spannend, Februar, wie sind die Corona-Zahlen, kein Mensch weiß das. Wir hoffen, dass wir das im Saal machen können und falls es nicht geht, bieten wir es online an, aber dann verliert es leider sehr, sehr viel. Also es wäre doch besser, wenn man das live machen kann. Okay, Dankeschön für eure Unterstützung, euer Gebet. Ja. Und ja, so haben die früher gerechnet. Hat jemand von euch das auch noch so müssen in der Schule? Hier so mit den schwache Erinnerung. Ja. Ja, wir müssen ja momentan auch ein bisschen mehr rechnen, weil alles teurer wird. Gas wird teuer und dann gekoppelt auch ein Stück weit der Strom. In Belgien wird sogar das Bier teurer, weil die Dosen teurer werden. Und gleichzeitig haben wir was ganz Kurioses, weiß nicht, ob es hier in Deutschland auch so ist, wir haben zu wenig CO2. Ja, wir haben zu wenig CO2, das stimmt. Und zwar gibt es auch Probleme dann fürs Bier, weil zu wenig CO2 ist. Mit Bierbrauen, da kommt ja noch CO2 rein. Das hängt mit den chemischen Prozessen, wo CO2 freikommt. Die sind alle im Stocken, wo die Produkte erstellt werden. Also wir haben auch zu wenig CO2. Könnte man eigentlich aus der Atmosphäre holen, aber okay, geht einfach nicht so schnell. Dann nicht nur, dass Sachen teuer werden, zum Beispiel auch bei Bau, aber auch sowieso in der Industrie. Material fehlt einfach, hängt auch noch ein bisschen mit Corona zusammen, dass da die ganzen Lieferketten in Stocken gekommen sind. Und dann beim Tanken, gut, das geht rauf und runter, aber eigentlich ist ja viel zu teuer, wenn man heute tankt. Und ja, da sind wir jetzt, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht, wir sind alle damit konfrontiert. Kennt jemand zufällig das Märchen, wo dieses Bild eventuell dazu passen kann?
Hänsel und Gretel.
Hänsel und Gretel, genau. Weiß auch jemand von euch, warum die Kinder weggeschickt worden sind?
Weil die Eltern zu arm waren.
Ja, und was war noch? Ja, da war noch was.
War da nicht die Stiefmutter, die diese Kinder auch nicht wollte, so richtig, oder?
Ja, und noch was. Und noch was. Bitte?
Eine Teuerung.
Ja, eine Teuerung, genau. Die haben damals eine Hungersnot gehabt. Und deswegen, ja, da hat die anderen Gründe, die ihr sagt, sind auch alle richtig. Aber die kamen dann halt auf die Idee, die Kinder wegzuschicken. Leider ist es total aktuell. Vielleicht nicht in Deutschland, auch nicht in Belgien oder Europa, aber in anderen Gegenden, wenn Hungersnot kommt, wenn Sachen teurer werden, werden oft nicht nur die Kinder weggeschickt, sondern die werden dann auch noch verkauft. Also riesen Not. Und wir sind hier natürlich in Deutschland hier mit dieser Teuerung konfrontiert, aber wenn man die Sachen mal weltweit betrachtet, was das für andere Länder bedeutet, für andere Völker, dann ist es schön, dass wir das hier als Märchen erzählen können, aber bei denen läuft das leider live. Wir lesen einen Text in der Bibel, steht in 1. Mose 41, 17 bis 32. Also wer seine Bibel dabei hat, der darf die gerne aufschlagen. 1. Mose 41 und dann die Verse 17 bis 32. Da redete der Pharao zu Josef in einem Traum. Siehe, da stand am Ufer des Stromes und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt. Und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihrem Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie im Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum und 7 Ähren wuchsen auf einem Halm voll und schön. Und siehe, 7 Ähren dürr und mager waren vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren, und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre, und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es, und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe,
sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot. Danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Im Vers 28 lesen wir, dass Gott das gemacht hat, dass Gott diese Not hereinführt. Das ist natürlich schon heftig, wenn wir überlegen, all die Not hier in der Welt und Gott hat da was mit zu tun. Kriege in Ukraine, die hohen Preise, viele Naturkatastrophen. Das ist doch kurz zum Schlucken. Wie ist das eigentlich gemeint? Es geht darum, dass Gott allmächtig ist. Gott ist allmächtig, nicht nur ab und zu mal, sondern ist es immer, eigentlich in jeder Situation. Und das Schöne, was wir hier aus dieser Geschichte sehen, auch wenn Gott diese schweren Dinge zulässt, hat er Rahmen, in denen diese Dinge sich vortun dürfen. Für die sieben Jahre werden ja ganz oft erzählt. Und gleichzeitig bereitet Gott auch vor. Es gibt eine parallele Stelle in der Apostelgeschichte. Da ging es auch um eine Hungersnot und da hat Gott einen Propheten geschickt, Agabus hieß der Prophet, der hat diese Hungersnot vorhergesagt, die dann auch kam und die Jünger haben zum Anlass genommen, Spenden zu sammeln, um die dann nach Jerusalem zu bringen, weil sie gemerkt haben, in Jerusalem, da sieht es eigentlich gar nicht gut aus. Also auch da war so etwas und auch so eine Vorbereitung, wie wir jetzt hier sehen bei Josef. Also die guten und die schlechten Zeiten kennt Gott. Und die guten und die schlechten Zeiten lässt Gott zu. Das Gute sind wir ja eher geneigt, das Gute kommt von Gott und das Schlechte, wir sind dann natürlich mit beteiligt, aber ein Stück weit ist Gott hier mit dabei. Aber das Schöne ist, dass Gott versorgt, auch im Schlechten, auch wenn schlechte Zeiten sind. Und er hat seinen, ich nenne den Josef mal Haushaltsspezialisten, den hat er nach Ägypten geschickt, um da zu helfen. Und die Ägypter, die sind echte Fans von den Hebräern, die sie eigentlich kaum verstehen und denken, wie kann man nicht noch ungebildeter reden. Und dann haben die auch noch eine andere Hautfarbe. Gut, dieser Schauspieler ist etwas heller, aber die waren auch ein bisschen dunkler wie die Ägypter. Und dann haben die überhaupt keine Ahnung eigentlich, die können nicht mal ihre Schafe zählen. Und dann meinen die, wenn sie hier nach Ägypten kommen, dann wird da mal was. Und der Josef, der kam dann mit so einer Schlepperbande da unten an. Die haben billige Arbeitskräfte gesucht. In Belgien gab es dem letzten so einen Skandal, wo man auf Baustellen ganz viele Leute gehabt hat, die eigentlich so gut wie gar kein Einkommen oder manchmal gar kein Einkommen bekommen, die auch so mit falschen Versprechungen gelockt wurden. Nur die Schlepperbande war noch raffinierter, die haben gleich die Leute eingekauft und die Brüder vom Josef in ihrer Ideennot, wie können wir denn unseren Konflikt, Familienkonflikt lösen, kamen auf die Idee, den Josef da zu verkaufen. Und die Ägypter, die haben halt normal die Sklaven, die so aufgetaucht sind, eher für niedrige Arbeiten eingesetzt, weil man eigentlich doch großen Abstand gehabt hat. Also Ägypter und Hebräer zusammen essen, das gab es auch nicht. Das war irgendwie, kann man sagen, so das niedrige Volk. Und wir hohen Ägypter, So kam er dann eigentlich an. Man kann sagen, als Asylant, als Migrant, als irgendwie jemand, wo überhaupt nicht mitzählt. Und gerade der wird für dieses Land ein Haushaltsspezialist. Ich habe ja vorher was von dem Chirac gesagt. Ich weiß nicht, von welcher Rolle der noch in Belgien spielt, wer weiß. Oder gibt es vielleicht auch hier in Deutschland Leute, die sonst woher kommen, wo man denkt, ja mal, hier Achter Anatolien oder wo die alle mal her sind, die brauchen wir alle nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat Gott mit so Menschen wie jetzt Josef noch riesen Dinge vor und wir sind mal riesig froh, dass die mal gekommen sind, so wie die Ägypter sich echt gefreut haben, dass der Josef Haushaltsspezialist ist er erst geworden, aber dass er ihnen da so weiterhelfen können. Und was hier an diesem Text auch sehr interessant ist, ist zum einen mal, dass Gott Einsicht gibt. Ja gut, das ist so logisch, Gott gibt Einsicht. Aber wem gab er da die Einsicht? Dem Pharao. Wir wissen ja, wie die Pharaonen so drauf waren. Dann haben sie die Hebräer, die Neugeborenen dann später umbringen lassen und als Sklaven gehalten und so die Pharao haben nicht so einen guten Ruf und manche Politiker hier in Deutschland oder in Belgien, die haben auch nicht so einen guten Ruf, aber wer weiß, vielleicht gibt Gott denen auch eine gewisse Einsicht, deswegen werden die nicht plötzlich zum Helden oder zum Vorbild in allen Lebenslagen, wenn sie weiß nicht wie oft Dinge verkehrt gemacht haben. Oder sich bereichert, der belgische Politiker, von dem ich es gehabt habe, der muss mit einem Bestechungsskandal abtreten. Also irgendwie, aber das Interessante ist, dass Gott auch so allmächtig ist, dass er solche Leute verwenden kann. Das stört ihn überhaupt gar nicht. Da lassen sie halt mal zweimal träumen. Und interessant ist auch die Sprache, die Gott da verwendet. Die Ägypter, die fanden Träume ganz, ganz wichtig. Die haben da extra Schulen dafür gehabt, wo diese Wahrsagepriester ausgebildet worden sind, damit die Träume richtig erklären können. Was sagt sich Gott? Okay, die sind ansprechbar über Träume. Gut, schick mal Träume. Macht doch nichts, ob ich jetzt hier ein E-Mail schicke. Können sie sowieso nicht lesen, weil sie es nicht empfangen können. Aber Träume, das empfangen sie, das finden sie auch ganz toll. Gut, Träume. Wer weiß, wie das heute geht bei den Politikern. Die kriegen dann wahrscheinlich vom CIA einen kleinen Tipp oder keine Ahnung, wie Gott das dann macht. Aber er schafft es einfach, die Leute in ihrer Sprache, so wie sie empfänglich sind, anzusprechen. Und dann sogar Politiker. Hier, ein Riesenstaatsoberhaupt. Wir lesen hier nochmal ein Stück weiter, wie das dann eigentlich ging. Also der Pharao, der hat so seine Träume gehabt und dann ab Vers 33 bis 37. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln unter der Obhut des Pharao. Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die in Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir ihn finden, wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Tja, der Josef als Haushaltsspezialist hat da plötzlich seinen neuen Job gekriegt. Aber natürlich auch der Hammer, wie der da hinkam. Das ging ja über Haus Potiphar und dann die Frau von Potiphar eine Geschichte da über ihn verbreitet. Er musste da noch ins Gefängnis, im Gefängnis vergessen und so. Also total schwerer Weg, wo der Josef sich wahrscheinlich irgendwann mal gedacht hat, kann ich jetzt noch tiefer sinken? Also ich war ja schon Sklave am Haus Potiphar und jetzt sitze ich dann auch noch im Gefängnis und wahrscheinlich haben sie mich alle vergessen und wollen mich da sonst irgendwie verrotten lassen, sage ich mal. Aber nein, er kommt da wieder raus. Gott hat ihn herausgeführt und hilft ihm dann bei dem Pharao, um dem Pharao zu helfen. Und ganz interessant ist eigentlich, was Gott da mitteilt. Gott teilt da mit, dass es immer wieder Perioden gibt, wo es gut geht, und dann gibt es wieder Perioden, wo es schlecht geht. Da stehen eigentlich die 7 Jahre dafür. Ich habe einfach mal ein bisschen so aufgesucht. 1973 haben wir die erste Ölkrise gehabt und dann 79 bis 80 war die zweite Krise. Dann haben wir ungefähr 2000 war die Dotcom-Blase, also sind ganz viele Internetunternehmen eingegangen. 2008 bis 2012, da haben wir die Immobilienkrise gehabt, wo dann die Banken gecrasht sind. Und 2020 kam wir Corona und gleich 2 Jahre später Corona plus Ukraine. Also auch irgendwo, wo man merkt, da gibt es so gute Zeiten und schlechtere Zeiten. Wenn man jetzt mal so diesen 7er-Rhythmus nimmt, dann kann jeder mal ausrechnen. Also wenn man gehört, 96 und wir werden vielleicht noch älter, teilen wir das durch 7. Das sind also mindestens 10 bis noch mehr Krisen. Das heißt, es ist logisch, dass wir irgendwann mal Krisen haben werden. Und damit ist es eigentlich auch wichtig, um zu sehen, was auch der Josef hier vorschlägt, dass man in den guten Zeiten versucht, Dinge zurückzuhalten, also zu sparen, so dass es in den schlechten Zeiten, dass es dann besser geht. Ab und zu gibt uns Gott auch einen Tipp. So war das jetzt mit dem Agabus, der so direkt so eine Hungersnot vorhergesagt hat. Aber im Prinzip wissen wir es eigentlich im Allgemeinen. Ihr habt es ja alle auch schon miterlebt, all die Krisen. Und wir werden noch ein paar miterleben. Nachdem diese Krise weg ist, geht es wahrscheinlich wieder eine Zeit besser. Und dann wird es wieder eine neue Krise geben. Und der Josef stellt einen Haushaltsplan auf mit Sparen. Ich habe gedacht, ich schaue einfach mal im Internet, wie sehen denn da Haushaltspläne aus, so für privat. Jetzt nicht jeder hier bei uns hat einen Nil, der durch den Garten fließt und dann riesen Getreidefeld oder sowas. Aber ja, jeder muss auch eigentlich schauen, wie er so mit seinem Geld zurechtkommt. Und ich bin da ins Internet und habe mal so die Haushaltspläne mir da mal angeschaut. Und was fiel mir da auf? Nichts mit Sparen. Eine andere Auffälligkeit war, Spenden standen auch nicht dabei. Also Sparen und Spenden war nicht. Was schon war, dass man nach seiner in Richtung Rente gucken muss. Aber das eigentlich logisch ist, dass es nach, so wie es hier auch in der Bibel steht, dass es nach guten Jahren auch mal schlechten Jahren gibt und dass es auch wichtig ist zu sparen, das stand da nicht dabei. Und ich habe doch mit öfters Leuten auch über Geldnöte, spreche ich mit denen und ich spreche nie mit denen in ihren guten Zeiten. Da. Aber eigentlich muss man da eigentlich anfangen, damit es für die schlechten Zeiten geht. Eigentlich genau der Tipp, den der Josef hier gibt. Und so ein Haushaltsplan. Ich hoffe nicht, dass es euch jetzt ermüdet, aber ich mache das eigentlich nur, weil ich wirklich mit Leuten schon die Sachen durchgesprochen habe, weil die nicht mehr rundgekommen sind. Und ich habe das, wie gesagt, nicht durchgesprochen in den guten Zeiten, sondern genau jetzt, wo es wenig Geld gegeben hat, damit die Leute mal überhaupt mal sehen, was haben sie denn für Einnahmen. Viele wissen gar nicht, was bekommen sie denn, was kommt denn monatlich rein, wie viel Kindergeld, wie viel BAföG oder eventuell Rente, Arbeitslosengeld oder was das da alles ist und welche sonstigen Einnahmen sind. Und noch weniger ist es deutlich, was sind eigentlich Beträge, die sie sowieso bezahlen müssen. Also es gibt Sachen, da haben wir mehr Griff drauf, da können wir mehr entscheiden. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwo wohnt, beim Wohnen, wenn man da Miete zum Beispiel bezahlt oder einen Kredit abbezahlt, das sind feste Ausgaben, da hat man nicht viel Wahl. Hier gibt's nicht viel zum Sparen. Oder Kreditschulden, das habe ich jetzt als Tier genannt, Altersversorgung, Sparbetrag. Und ich habe hier einfach noch Spenden mit dazu. Wie gesagt, ich habe es nirgendwo gefunden. Aber sind wir auch angehalten, um darüber nachzudenken. Dann gibt es auch Ausgaben für Familie, für unsere Mobilität. Da kann man manchmal, dementsprechend wie weit man zur Arbeit hat, hat man manchmal Möglichkeiten, dann fährt man mit dem Fahrrad, aber hat auch wieder nicht jeder. Also es gibt eine Riesenabteilung, möchte ich mal sagen, da kann man wenig tun. Dann gibt es die variablen Ausgaben. Da sind wir etwas flexibler, zum Beispiel mit den Lebensmitteln, welche Lebensmittel man kauft, oder auch bei der Kleidung, Haushalt und Hygiene, eventuell Fahrtkosten, Hobby und Kultur. Hier kann man überlegen, wie sieht's aus, kann man hier sparen. Zum Beispiel gibt es manche Leute, die haben ein total teures Hobby. Ich habe jetzt nichts gegen Hobbys, aber wenn man dann so eine Aufstellung macht und merkt, dass im Verhältnis eigentlich das Hobby 80% der Ausgaben sind, kann man mit den Leuten ins Gespräch gehen, dass da ein bisschen Luft ist, sodass sie hier mit den anderen Ausgaben, was wir jetzt ziemlich heftig haben, Energie, weiß nicht, heizt hier jemand mit Gas oder wahrscheinlich alle, okay, dann könnt ihr alle mitreden hier, alle, ja, wo man dann schaut, wie sehen denn die einzelnen Kosten aus und dann dementsprechend das einfach umstellt. Der Josef hat nichts anderes gemacht. Der hat gesagt, wir tun jetzt nicht das ganze Getreide verschwinden, sondern wir halten das zurück und wenn wir es dann brauchen, verwenden wir dieses Getreide. Jetzt ist es natürlich mit so einer Aufstellung und so weiter echt nicht jedermanns Sache. Weiß nicht, wer von euch zu Hause schaut eher nach den Finanzen? Ja, gemischt manchmal die Frau, manchmal der Mann und so. Also die müsst ihr zu Hause wirklich, in Niederländisch sagt man waderen, wie heißt denn jetzt schon wieder auf Deutsch, also mit verhegen und pflegen, genau, hegen und pflegen, weil die machen einen super Job, gerade jetzt, und auch wenn es dann mal heißt, wir müssen nach unseren Ausgaben schauen, wirklich, wirklich drauf hören, weil es ist auch echt nicht jedermanns Sache, so die Sachen so einzuteilen und genau zu schauen, wo geht dann das Geld hin, aber wenn man einen Haushaltsspezialisten zu Hause hat, super, und wer das nicht hat, vielleicht gibt es hier in der Gemeinde jemand, wo jemand einen Tipp geben kann. Also es ist nicht gleich so, dass man direkt beim Sozialamt klingeln muss. Wenn man mit seinen Ausgaben und mit seinen Einnahmen einigermaßen Sicht hat, hat man doch schon super viele Möglichkeiten, um auch durch so eine Zeit, die wir jetzt haben, um da durchzukommen. Also ein paar haben sich ja gemeldet als Haushaltsspezialisten, vielleicht müsst ihr die mal ansprechen, wenn ihr da ein paar Fragen habt. Die können das bestimmt gut erklären. Ich habe euch noch mal ein paar Tipps zum Einkaufen. Das kommt von einer belgischen Zeitung. Die Zahlen sind alle mit Vorbehalt. Ich habe sie jetzt einfach mal so übernommen. Also sie sagen, wenn man im Schlussverkauf kauft, könnte man 70% sparen. Wenn man nach Feiertagen einkauft, 50%. Ja, das Problem ist vor den Feiertagen. Also was bedeutet das? Feiertage, wir nehmen dann Zwiebelringchen zum Stechen, so als Häppchen und also ganz einfaches Essen. Und die Feier wird erst nach den Feiertagen gefeiert, weil da wird es ja billiger. Naja, könnt ihr machen, wie ihr Lust habt, aber es ist einfach so, nach den Feiertagen wird es plötzlich billiger. Wer also seinen Truthahn noch nicht gegessen hat, und dann kann er da einen günstiger kaufen zum Beispiel. Dann kurz vor Läden. In Belgien ist es so, dass die markiert werden, auch die Produkte. Also in den meisten Fällen wird da 30% Rabatt drauf gegeben. Das lohnt sich auch, wenn man das macht. Dann haben die irgendwie ausgerechnet, dass man 21,48 Euro, keine Ahnung, wie die auf die genaue Zahl kommen, dass man da, wenn man eine eigene Einkaufstasche hat, spart. Und wenn man auf die Reklame achtet, würde man, das ist noch interessanter, 1331 Euro, also kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist auch eine Empfehlung, auch mal auf die Reklame zu achten. Und dann kann man doch einen gewissen Betrag schon mal sparen. Jetzt gibt es natürlich die gleichen Tipps, ich könnte jetzt gerade so weitermachen, zum Beispiel, wie macht man das mit dem Heizen und so, da gibt es auch eine Riesenlatte, aber ihr seid ja alle Internet-fit, da gibt es momentan ganz viele Tipps, wie man das mit den Heizkörpern macht und mit Entlüften und so. Also da gibt es auch gute Sachen, wie man dann doch letztendlich doch noch was Geld sparen kann, um jetzt auch durch unseren Winter oder was da noch so kommt, um da durchzukommen. Ja, ich fasse mal zusammen. Gott weiß, dass Preise steigen. Der weiß aber auch, dass die Preise sinken. Und er hilft uns da ein Stück. Und wie der Joachim vorgelesen hat, die Gemeinde damals hat sich auch untereinander geholfen. Wir können uns auch helfen mit Rat und Tat, so dass wir durch diese Zeit durchkommen. Gut ist auch, dass Gott uns benachrichtigt. Jetzt muss ich sagen, mit Ukraine-Krieg, es gibt auch manchmal Überraschungen, wo Gott uns nicht benachrichtigt. Aber da haben wir die allgemeine Benachrichtigung, zum Beispiel bei Josef oder auch bei der Hungersnot, die der Agabus gesagt hat. Also dass wir da ein bisschen aufpassen müssen. Es gibt Zeiten der Not. Aber was auch toll ist, ist, wie Gott sich kümmert. Dass er da so Leute wie jetzt zum Beispiel der Josef schickt, und nicht nur dann Ägypten geholfen hat, sondern später kam ja auch seine Familie, wo hier dieser Familienkonflikt riesig war. Und trotzdem kann Josef auch seiner Familie hier noch weiterhelfen. Wir haben auch einen Teil, Gott macht also super viel. Für uns ist es, uns so ein Stück weit beraten zu lassen von Haushaltsspezialisten oder selber so ein kluger Haushalter zu werden wie Josef. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Tja, lieber Herr, ich danke dir, dass man doch Angst bekommen kann, wenn man überlegt, wie Gaspreise steigen, wie Lebensmittelpreise steigen, andere Preise steigen, vielleicht sogar ganz und gar auch Kurzarbeit auf einen zukommt. Was doch erschreckend ist, aber doch dürfen wir wissen, dass du da bist, dass du versorgst, dass du uns auch helfen kannst, dass wir uns auch gegenseitig helfen können, wie wir auch durch solche Zeiten, wo schwierig ist, durchkommen können. Vielen Dank dafür. Amen. Amen.